Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
Du musst der Gastgeber sein.
Nee, war ich beim letzten Mal, aber ist egal, ist egal.
Ich bin gerade erst in meinen Sitz gesprungen, weil selbst ein 2-Stunden-Flug nach Malle oder von Malle wieder zurück ist ja doch ein 8-Stunden-Trip.
Du bist der Bolorka. Der Bolorka ist wieder da und hat diese Woche bei Twitter uns Bilder, die die Welt erschreckten, geschickt. Wie kann ein Weltmann wie du in solchen Anlagen enden? Was ist passiert?
Ja, das ist, wenn du mit 3 Kindern aus verschiedenen Altersklassen travelst, dann musst du natürlich
der kleinste gemeinsame Nenner.
Ganz unten im Regal. Nein, das war also Grupphotel gibt es ja überall in Spanien anscheinend. Und das war ein Grupphotel, Spa und Dingens hier in Playa del Muro. Leider 90 Euro mit dem Taxi vom Flughafen. Also im Norden der Insel war ein Fehler, dass wir uns kein Auto geliehen haben. Wir haben uns nur einen Tag ein Auto geliehen. Man hätte besser die ganze Zeit ein Auto gehabt, dann hätte ich mir ein Taxi gespart. Ich habe auch viel Taxikosten da auf der Uhr gehabt. Aber als ich dann dieses Unterwassergymnastik oder diese Gewassergymnastik beobachtet habe, das musste ich einfach so filmen und wirklich so nihilistisch ins Netz stellen, weil das irgendwie so auch der Untergang ist. Ne? Das wäre so ein Hullebeck-Kapitel.
Ja, das ist halt Deutschland. Aber das ist, glaube ich, in der ganzen Welt so. Der Heinz Strunk hat ein neues Buch geschrieben und ist diese Woche auch interviewt worden und ist auch konfrontiert worden damit, dass sein Menschenbild so scheiße wäre. Und der sagte, ja, wenn Sie aber sich den deutschen Menschen mal anschauen auf deutschen Rastplätzen oder Ferienanlagen, dann ist das, was er über den Deutschen schreibt und was er von ihm hält, noch wirklich sehr human, wenn man die Realität dagegen stellt. Das stimmt leider alles. Aber ich weiß natürlich, man darf sich ja so pointiert heute gar nicht mehr äußern. Man muss ja schön mittig bleiben, damit man nur ja nicht missverstanden wird, weil man ja dann doch irgendwie transphob am Ende noch ist, weil da irgendwo eine Transe dazwischen war und dicke Menschen darf man nicht und dünne Menschen darf man nicht und mittlere Menschen darf man nicht und die mittelmäßigen, die von mir am meisten kritisierten, die darf man schon mal gleich überhaupt gar nicht, weil sie ja dann alle angesprochen sind. Aber du bist ja wieder zu Hause, also kannst du jetzt in deinem Schloss wieder Lust wandeln und es dir gut gehen lassen.
Ja, und was ich noch sagen wollte, Mallorca-Abflug, Security-Check, Wartezeit 2 Minuten.
Ja.
Frankfurt
ja.
55 Minuten. Ne, also wir haben ja auch nur Handgepäck mitgenommen aus strategischen Gründen, was natürlich dann Gold war. Klar haben wir alle gestunken und nicht genug mitgenommen. Nein, also gibt ja auch Reihe in der Tube immer noch sehr vernünftiges Waschmittel. Und man ist ja sowieso den ganzen Tag kurze Hose, Schwimmhose an du. Und erholt sich dann da.
Ich war 10 Tage im VW-Bus und habe im Campingplatz mich gewaschen und geht auch alles. Du, ich wollte mal eine Frage stellen. Heute ist nämlich der 85. Geburtstag meines Vaters, 7. August. Der ist zwar schon 18 Jahre tot, aber immerhin, er hätte heute Geburtstag gehabt. Von daher, Jürgen, du mein Zweitnamengeber, herzlich gegrüßt von dieser Stelle aus. Hast du uns, lieber Uwe Boll, einen Leserbrief geschrieben? Einen Hörerbrief? Ein Hörerfax? Ein Hörer-E-Mail?
Na, wieso?
Unter dem Namen Zerotex habe ich heute Morgen zum Geburtstag meines Vaters folgenden Text bekommen. Ihr habt einen perfekten Podcast. Ich versuche ihn zu substituieren mit anderen, bis der neue kommt. Es gibt nichts Vergleichbares. Oder kann jemand bitte draußen an die Hörerschaft bitte einen Tipp geben, wenn es nur im Entferntesten etwas Vergleichbares gibt? Also lieber Herr Zerotex, wenn du nicht Uwe Boll bist, du hast einen sehr guten Geschmack. Zweitens, es stimmt. Es stimmt. Ich könnte dir jetzt wirklich keinen Vergleichbaren sagen. Ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Die sind alle irgendwie merkantil verseucht. Sie müssen Rücksicht nehmen. Sie wollen mittig sein. Sie wollen nach allen Seiten 360 Grad empfangbar sein. Sie wollen keine Position beziehen. Und sie sind nicht so breit angelegt wie wir. Wir können uns halt wirklich von Pornografie bis zum 1. FC Köln, was mehr oder weniger die gleiche Ufer ist, unterhalten. Und wir haben es geschafft in unserem Leben. Wir haben schon alles durch und deswegen sind wir unabhängig. Jetzt hat sich aber genau in dieser Woche Bubble gemeldet bei uns, lieber Uwe. Ja, und ich glaube, meine Frau hat gesagt, der
also Leitspruch. Bubble ist ein Podcast?
Nee, Bubble, oder Bubble ist ein Werbekunde der Sprachschule, ist Online-Sprachschule. Und meine Frau hat spontan gesagt, we do pronouncing too. Du wärst genau der richtige Testimonial für eine Sprachenschule. Weiß jetzt nicht, ob da was draus wird. Meistens wollen die nur 3,60 € und dann mache ich das nicht. Aber immerhin, also man meldet sich, man kümmert sich um uns. Wir sind international renommiert, natürlich auch dank dir, einem großen Meister. Ich habe aber noch was zu lesen, das möchte ich noch sagen. Und zwar haben wir ja in der letzten Woche einen Podcast geschaltet, auf den sich auch unser Zero-Text bezieht. Der heißt Ein Lügner als Kanzler. Das war ja die Überschrift. Und da habe ich ja Olaf Scholz bezichtigt, nicht ganz die Wahrheit gesagt zu haben. In diesem Cum-Ex-Skandal um die Warburg-Bank. Übrigens, witzigerweise habe ich heute gelesen, die Bankinhaber, einer davon heißt tatsächlich Warburg, ist eine Privatbank, haben jetzt Warburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage erhoben, wegen Verletzung ihrer Menschenrechte, weil man sie bezichtigt hat, die Politiker geschmiert zu haben, die ihnen 47 Millionen Euro Steuernachlass, Steuernachzahlung erlassen haben. Und in dieser Woche ist in einem Artikel bekannt geworden, dass im September 21 die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt hat in einem Postfach von Johannes Kahrs. Das ist in Hamburg ein ganz großer SPD-Mann gewesen, muss man sagen. Und in dem Schließfach dieses Johannes Kahrs, das man bei einer Haussuchung bei ihm ermittelt hat, dass es nämlich da ein Konto gab, wo dieses Schließfach abgerechnet wurde auf Gebühren, wurden über 215.000 Euro in bar gefunden.
Das habe ich auch gelesen.
So.
Und hat er schon erklärt, wo es herkam?
Genau, und wir haben ja im letzten Podcast auch gesagt, diese Clan-Kriminalität kriegt man nur lahmgelegt, indem man die Umkehr der Beweislast anordnet, indem man sagen muss, wenn man nicht plausibel nachweisen kann, welche Quelle Bargeld hat, dann muss man gegebenenfalls dafür bestraft werden bis hin zum Knast. Und der Johannes Kahrs war lange Jahre der Vorsitzende des inoffiziellen Seeheimer Kreises, also der konservativen, ja der Bonzen in der SPD, und hatte enormen Einfluss und war unmittelbar direkt an Olaf Scholz in den ganzen letzten 30 Jahren. Er war ein großer Flegel auch des Bundestages, hat die pointiertesten Reden gehalten. Und der war eben an diesem Warburg Case auch dran und hat offensichtlich, so wie es aussieht, man kann es ja jetzt nicht, ja, mutmaßlich Geld angenommen, oder zumindest mal hat er eine Geldspur nicht nachverfolgbar machen wollen. Und ich glaube, am 19. August muss der Bundeskanzler Olaf Scholz vor den Untersuchungsausschuss des Hamburger Senats zu diesem Thema zum zweiten Mal. Das sind neue Fakten, sind auch neue SMSen aufgetreten aus dem Finanzamt, dass der das politisch eigentlich nicht überleben kann und dass der neue Bundeskanzler danach Hubertus Heil heißen wird. Das glaube ich. Das haue ich jetzt einfach mal raus in diese Gesellschaft da draußen.
Das glaube ich nicht.
Aha.
Du hast auch geglaubt, der Putin stirbt, aber ich glaube, der wird es aussitzen. Der wird das wieder aussitzen und es wird wieder nicht viel passieren.
Wenn das aber so ist, dass ein Bundeskanzler gegen das Interesse des Volkes und für die Interessen der Reichen arbeitet, ist das nicht im Interesse uns aller. Und es kann nicht darum gehen, dass Herr Scholz seine Karriere schön beendet, sondern wenn er überführt ist eines kapitalen Vergehens. Und das ist es ja dann, wenn dann irgendwann mal rauskommt, das war nicht rechtens, weil witzigerweise die Steuernachzahlung 2017, habe ich auch gelesen im Tagesspiegel in Berlin, die Steuernachzahlung 2017 ist auf Weisung des Bundesfinanzministers Schäuble damals geleistet worden. Und diese Weisung, das habe ich gelesen, das weiß ich natürlich nicht, weil ich die Internas von Finanzämtern nicht kenne, vom Bundesfinanzministerium gegenüber Landesbehörden ist höchst selten. Das gibt es eigentlich nicht. So, und da ist es halt aus Hygienegründen gemacht worden, weil der damals schon skandalöse Hamburger Innenbürgermeister Scholz, der auch in dem G20, du erinnerst dich, 2017, ja, die brennende Palette auf der Schanze, auch keine gute Figur abgegeben hat und überhaupt keine gute Figur auch abgegeben hat im Wirecard-Skandal, den er zwar nicht zu verantworten hat, aber auch irgendwie so hat versucht zu vertuschen. Der Scholz ist offensichtlich ein Vertuscher. Deswegen haben wir jetzt schon die, er ist nicht nur ein Lügner, er ist auch ein Vertuscher. Ja, also hat sich was getan in diesen Fällen und auch in dem Grundsteuerfall sind wir weiter. Ich habe diese Woche mit meinem Steuerberater telefoniert. Und der hat gesagt, er traut sich an das Thema nicht ran. Wie? Jetzt ist im Oktober aber Frist, die Grundsteuer nochmal zur Erklärung. Musst du ja auch machen.
Ne? Richtig. Dieses Elster-System ist das jetzt, was nicht funktioniert. Weil ich meinem Steuerberater auch weitergegeben habe, weil ich konnte mich da gar nicht einloggen oder irgendwas eingeben und habe dann aufgegeben.
Ja, darf ich dazu meinen Schwippschwager Stefan Barth zitieren? Hast du da Lust zu? Ich muss dich ja fragen.
Kurz und knapp, ja.
Ja, das ist kurz und knapp wird so eine Frage sein. Aber
wir wollen ja nicht, dass die Leute einschlafen.
Nee, das ist hochinteressant. Ich finde den Text sehr gut. Ja, also, und es ist natürlich ein Luxusproblem, das muss man auch sagen. Da draußen werden wahrscheinlich nicht nur Grundstücks- und Immobilienbesitzer sein, aber für jemanden, der Immobilienbesitzer ist, ist das ein hohes Ärgernis. Ich lese es nicht vor, der Text ist zu lang. Du hast vollkommen recht, wir wollen nicht ärgern. Der FC Bayern ist am ersten Spieltag deutscher Meister geworden, am Freitag in Frankfurt. Und die Patricia Schlesinger lese ich gerade, weil wir haben nämlich jetzt ganz, ganz bei Bolorka ist er so spät gekommen, 20.33 Uhr, 20.25 Uhr abgesendet auf DWDL. Patricia Schlesinger tritt auch als RBB-Intendantin zurück, weil sie sich einfach zu viele Mauscheleien geleistet hat. So.
Ich habe dazu ja getwittert. Ja. Ich würde sagen, wir brechen es nochmal, bevor wir zum Fußball nochmal zurückkommen. Also erstmal Schlesinger. Ich sehe das ja so auch aus eigenen alten Erfahrungen bei Taunus-Film, Hessischer Rundfunk, ZDF und so weiter. Das ist ja kein Einzelfall. Die ist jetzt aufgefallen, ja, durch Massagewagenauto für 145.000 Euro und eben schön Catering und Abendessen bei ihr zu Hause für ihre Freunde und das dann über Dienstkosten abgesetzt. Das ist ja nur, das ist ja nicht wirklich, sagen wir mal, ein Einzelfall. Wer mal in Cannes bei den Filmfestspielen war zum Beispiel und beobachtet hat, was im Carlton Hotel auf der Terrasse so rumläuft, ja, da fragt man sich, wer leistet sich Kaffee für 11 Euro die Tasse? Da waren unglaublich viele vom Öffentlich-Rechtlichen. Immer die Redakteure, die dann an irgendwelchen Co-Produktionen beteiligt werden. Dann werden die Regisseure da eingeflogen. Dann sind die Redakteure, der Udo Reiter rollte da mit seinem Rollstuhl rum. Ne? Und immer schön, die fliegen alle Business Class, die wohnen im Carlton 900 Euro die Nacht und essen und trinken. Ja, so lief's ab. Und das ist ja überall bei ARD und ZDF vollkommener Standard. Ja. Nur wird es eben, glaube ich, besser vertuscht, wie auch immer. Aber eigentlich müsste man die alle entsorgen.
Der große Unterschied, ja. Der große Unterschied für alle Hörer, die jetzt achselzuckend sagen, ja und, bei den Privaten, sowohl in der Filmindustrie als auch in der Fernsehindustrie, war es genauso. Außer, dass da eben es um erwirtschaftetes Geld ging. Also selbst eigenständiges Geld und hier ist es einfach gesetzlich zugeordnetes Geld. Und der öffentlich-rechtliche Bereich ist in einer Weise aufgeblasen und aufgebläht, dass es nicht zu ertragen ist und es wird keine Reformen geben, außer dass immer mehr Gelder in die Altersversorgung fließen und immer weniger in die Versorgung der Programme. Aber es müsste halt eine grundlegende Reform geben, wie in der Bundesrepublik auch, dass auch Vorgaben gemacht werden, dass nicht gesagt wird, wir sparen mal ein bisschen was ein, sondern dass einfach gesagt wird, ihr habt jetzt 8,5 Milliarden und im Jahr 2030 habt ihr noch 5. Und bis dahin wird ein Übergang gemacht und bis dahin müsst ihr runterfahren. Und die Wahrheit ist auch, die ARD muss zwar abgeschafft werden, aber das ZDF eben auch. Nur beides darfst du nicht haben. Die ARD ist deswegen so schwer reformierbar, weil sie aus so vielen Partikularinteressen besteht. Das ZDF macht einen sehr guten Job. Eigentlich müssten die das alles übernehmen und diese Feigenblatt-Regionalberichterstattung, die können sie mal schön knicken, die ist nicht so nachgefragt, wie sie jetzt immer alle sagen und insbesondere dann muss man sich dann auch fragen, wenn das alles so wichtig ist, wieso zeigt ihr dann immer 13 Tatorte in der Woche in allen öffentlich-rechtlichen Regionalprogrammen in der Primetime, dann macht doch, dann gebt doch auch wirklich da mal Geld aus. Also, das wird aber nicht passieren. Also ich glaube eher, dass Scholz zurücktreten muss als Bundeskanzler, als dass ein Intendant seinen Job aufgibt und er nicht nachbesetzt wird. Die Patricia Schlesinger, die heute zurückgetreten ist, die ist ja am Freitag zurückgetreten als ARD-Vorsitzende, dass es so einen Rotz überhaupt gibt, ist auch eine andere Frage. Aber sie ist ja vor allen Dingen auch deswegen so skandalös, weil sie selber in der investigativen Journalismus gearbeitet hat und Personen wie sie an die Wand genagelt hätte.
Und dann Sex und Gier.
Und dann wird die selber so. Ja, dann wird die selber so. Und das ist wirklich wie in so einem schlechten Peter Vaughan-Film, weißt du? Wo Figuren so karikiert werden, so holzschnittartig. Aber das ist dann so, ja. Wieso? Was muss die Alte denn ein A8 für 145.000 Euro fahren? Ist doch bescheuert. Da kann man doch drüber nachdenken und sagen, ich habe doch vor der Tür vom Dienstherrn A6 stehen und ich habe einen Fahrer mit laufendem Motor. Ich glaube sogar zwei haben die, ja. Und man darf ja auch mal die Frage stellen, was macht ein Intendant einer solchen Regionalanstalt eigentlich beruflich? Was macht er den ganzen Tag? Ja, weil
die repräsentieren, der trifft Politiker und sichert seinen Job. Von einem Mittagessen zum nächsten, ja.
Dann hat sie im letzten Jahr sich das Gehalt erhöhen lassen um 16%. Ja, für welche Mehrleistung? Denn hat die auch 16% mehr gemacht.
Aber wir sehen das doch bei Politikern auch. Ja, dass die dann alle, auch vom Habeck angefangen und so, die fahren dann eben die dicken Dienstwagen, sagen, ach ja, gut, jetzt. Und dann wird doch in dem Parlament, wird gesagt, es muss verkleinert werden und trotzdem kriegen sie jedes Jahr 4, 5, 6% mehr Gehalt, wo andere dann für in quasi Streik gehen müssen, wie Angestellte der Lufthansa, ja, und damit sie 3% oder 4%, wenn sie Glück haben, kriegen.
Ja.
Und es ist ja, ich habe ja angefangen, du hast es schon gelesen, da reden wir in meinem anderen Podcast mal drüber, ich habe es noch nicht durch, dieses Piketty, das Kapitalbuch.
Ja. Ne?
Und das ist natürlich wirklich das Standardwerk, anders kann man ja gar nicht sagen, und ist natürlich auch in Großteilen sehr wissenschaftlich, da muss man eigentlich wirklich ein BWL-Student sein oder wie auch immer, um das alles zu verstehen. Aber es bleibt natürlich unglaublich viel hängen, was man sich woanders so nicht vorgestellt hat. Und zum Beispiel eine Sache, die jetzt, glaube ich, seit 2012, da ist das Buch ja beendet worden, bis heute sich noch viel stärker durch Corona natürlich und so weiter herausgebildet hat, ist eben, dass das Nationaleigentum nicht mehr die Nationalschulden insgesamt abbildet, sondern dass die aus dem Ruder gelaufen sind. Links. Und das ist eigentlich in der Geschichte der Menschheit zum ersten Mal, dass man sozusagen, dass die Staatsverschuldung, gerade auch in Europa und in den USA ja eigentlich auch,
nicht eigentlich, sondern da ganz stark, ja, und schon immer seit 30 Jahren in Japan.
Richtig, dass das einfach nicht mehr zurückzahlbar in dem Sinne wäre.
Wir
leben so auf Treu und Glauben, sagen wir es mal so.
Genau.
Und früher, selbst nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, ich meine, das ist ja auch ganz interessant, wie dann einfach die Schulden durch die Inflation platt gemacht worden sind, ne? Indem dann zum Beispiel Deutschland und so weiter, wir hatten ja 16-17% Inflation pro Jahr, da ist man natürlich nach 5 Jahren die Schulden los.
Aber also, das ist ja das, was gerade passiert, was gerade wieder passiert.
Richtig, das wollte ich nämlich auch sagen. Gerade sieht es wieder so aus, als ob wir nach zig Jahren, nach 10 Jahren, wo Geld gedruckt wurde, ohne Ende. Und jeder hat immer die Bailouts gekriegt, von den Banken Bailouts 2008 angefangen, bis durchgehend jetzt bis heute, wird einfach weiter Geld gedruckt, wenn es gebraucht wird. Aber diesmal klappt es nicht mehr. dass die Zinsen eben bei 1% bleiben, sondern und weil die Inflation eben mittlerweile auf 8-10% gestiegen ist. Und das ist immer ganz, ganz bitter, was jetzt gerade passiert. Und das könnte tatsächlich wieder zu einer totalen Entwertung, Entschuldung der Regierung kommen. Also der Bundesbriefe und so weiter werden dann natürlich ziemlich einfach zurückgezahlt werden können. Aber gleichzeitig verlieren natürlich die Privathaushalte ihr Vermögen.
So sie denn eins haben. Was hier nicht passiert bei den ganz Reichen, sind Liegenschaften und Immobilien. Die verlieren nicht an Wert, genau. Sondern erstmal nur Bargeld.
Und deshalb erholen die sich ja auch alle wieder, die Reichen, die richtig
genau,
Reichen,
ne,
die
genau.
5000 Apartments irgendwo haben, die, wenn die auf einmal ihr Geldvorteil weg ist oder Geldinflation wird immer weniger, oder mehrere Firmen gehen pleite, haben die trotzdem dann eben den Grundbesitz, der dann auf einmal wieder total viel Geld wert wird, nämlich Gold und Grundbesitz ist dann, der
genau.
den nächsten Vermögen wieder bildet.
Genau. Und wenn du so vermögend bist, wie wir vielleicht anfangs, nämlich, dass du auch dein Kapital streuen kannst, dass du, denn ich krieg jetzt wieder Tagesgeld und ich ja. Ich habe Mieteinnahmen, die deutlich nach oben gegangen sind, und ich kann eben Aktien kaufen in Fonds mit Geld, das ich dann eben binde und das nicht inflationsabhängig gebunden ist, sondern dass ich sage, das brauche ich sowieso die nächsten 5 Jahre nicht und in 5 Jahren sieht die Welt ganz anders aus. Dadurch entsteht struktureller Reichtum. Andere Menschen, die nur ihr Häuschen haben und das abbezahlen und das vielleicht, ich habe zum Beispiel den riesen Nachteil haben müssen, dass ich kreditgebundene, lebensversicherungsgebundene Kredite hatte, die auf Zinsen ausgerichtet waren und die Zinsen nicht geflossen sind, dass ich dann diese ausbleibende Zins aus eigenem versteuerten Einkommen nachzahlen musste. Das war ein Riesennachteil, den hatten sehr, sehr viele in ähnlicher Situation. Aber wenn du ein wirkliches, wenn du vermögender Mensch bist, dann kannst du dein Kapital streuen und dann kannst du diesen Effekten ausweichen. Wenn du aber dich eigentlich nur finanzierst über dein Gehalt, genau. dann wird das jedes Jahr um diese Menge weniger. Zumindest wird deine Kaufkraft nicht wachsen, weil die Preise deutlich steigen. Und es war ja nach Lehrbuchmeinung die letzten 70 Jahre immer so, dass wenn die Geldmenge deutlich erhöht wird, dann erodiert der Wert. Und das ist 10 Jahre lang in der Low-Zinsphase nicht passiert.
Genau.
Und das musste jetzt passieren, weil die Staatsschulden so hoch sind, dass jetzt die große Umverteilung kommen will. Und die Umverteilung ist eben tatsächlich auch in der riesigsten Menge gar nicht so sehr bei den Reichen, die immer flüchten können. Ihr Geld geht immer weg. Die Reichen können in Bad Homburg sitzen bleiben, aber ihr Geld wandert rund um den Erdball und du wirst immer irgendwo auf den Jersey-Inseln noch irgendeine Kasse finden, die das versteckt für dich. Und so wirst du dann sowohl deine Lasten nicht bezahlen müssen in dem Land, wo du herkommst, wo dein ganzer Reichtum sich begründet, noch musst du das Risiko eingehen, dass dein Geld weniger wird, weil es gar nicht da ist, wo Inflation herrscht. Und das ist in der Geschichte von Geld immer passiert. Und es fließt jetzt wieder ein Riesenstrom, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen, der Privatbesitz ist so hoch wie noch nie in den westlichen Hemisphären. Darf man Richtig. Auch nicht vergessen, ja.
Aber eben in Wirklichkeit nicht. Ich meine, er stellt ja in dem Buch immer quasi die Durchschnitts, also dass man eben 35.000, 40.000 im Jahr verdient, ist der Durchschnitt, dass die Leute in Deutschland 200.000 insgesamt Vermögen haben, was zum Großteil aus Immobilien besteht,
ja.
ist der Durchschnitt. Aber wir wissen ja selber, dass, was weiß ich, 30 Millionen sind eben unter diesem Vermögen und haben überhaupt kein Vermögen.
Die haben gar nichts und die werden auch nie
was
haben.
Und wenn du die 30 Millionen dann auf die anderen noch rüber weiter verteilst, ja, dann merkst du, also es ist natürlich eine enormste, das sagt er ja selber auch, eine enormste Schere. Und es ist aber trotzdem natürlich hochinteressant, sich einfach dieses Buch mal zu Gemüte zu führen, weil die ja tatsächlich seit dem 17. Jahrhundert bis heute quasi auf der ganzen Welt das Kapital ermittelt haben. Wer hat warum, wie viel, wie hat sich Kapital verändert, von Boden, von sogar Sklaven, ne, Sklavenkapital in Amerika und so weiter. Es ist der blanke Irrsinn, was da für Millionen von Arbeitsstunden mit Hunderten von Leuten, die nichts anderes gemacht haben, als zu recherchieren für 10, 15 Jahre, da reingesteckt haben. Also kein normales Buch, sondern das wird lange da stehen. Ich hoffe, dass die das ab und zu dann aktualisieren. Weißt du, so, dass sie so ein kürzeres von 2012 bis 2025 oder wie auch immer mal zusammenfassen.
Ja, wobei
hat sich das weiterentwickelt?
Es ist im geschichtlichen Kontext total interessant, aber in nächster Zeit wird so viel Neues da nicht zukommen. Es gibt immer diese massiven Phasen von Umverteilung und es gibt kein System, das jemals eine Rückwärtsbewegung gemacht hat, sondern es ist immer nach einer gewissen Phase von Unklarheit klar geworden, dass die Reichen reicher werden. So, und was das gestoppt hat, kurzfristig waren Kriege und Wirtschaftskrisen, aber die Struktur, die ist danach immer geblieben. Wir haben es zum Beispiel gesehen in der DDR, wo ja sogar ein ganz anderes System da war, wo
Enteignung, auch in Frankreich
Enteignung gab's ja und Verstaatlichung stattgefunden hat, aber diese Landgüter sind zurückgeflossen. Ja, und wenn es Enteignung gab und die Landgüter nicht zurückgeflossen, dann gab es Entschädigung von Staaten. Ja, aber wenn einer keine Landgüter hatte vor einem Krieg, dann hat er danach auch keine gehabt und dann hat er auch keine Entschädigung bekommen. Und diese strukturelle Ungerechtigkeit, die wird natürlich durch Erbe, haben wir hier auch schon öfter besprochen, nochmal extra befeuert. Und ja. Weil dieses praktisch nicht besteuerte Erbe und nicht besteuern von Vermögen führt eben zu dieser strukturellen Ungerechtigkeit. Und wir haben nun mal halt eine Partei, an deren Spitze der Herr Lindner steht, der keinerlei Intelligenz, was Staatsführung angeht, aufbringt. Gar keine. Also jetzt überhaupt nichts, gar nichts Eigenes von ihm kommt, sondern der nur die Adenauerschen Gesetze der 50er Jahre mit Ängsten arbeitet und mit kleinkarierten Wirtschaftsparolen, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben, nie hatten und nie haben werden. Und es ist nur Klientelpolitik, es ist nur Politik für ganz, ganz wenige, die ganz viel haben. Und er ist als Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland dem Volk verpflichtet und hat das nicht begriffen. Es ist bei ihm ein intellektuelles Problem.
Ja, aber es wird ja von der SPD und von den Grünen auch nicht irgendwie jetzt wegen das große Thema Umverteilung, das große Thema Erbbesteuerung, ist ja jetzt erstmal wegen des Ukraine-Kriegs, ist ja alles auf Halde gelegt worden. Jetzt ist sozusagen diese Themen, die eigentlich ja die Grünen auch angehen wollten, sind ja alle auf dem Backburner. Außerdem vertreten die Grünen ja auch mittlerweile eigentlich dieselben, die auch FDP wählen. Also jetzt von der Struktur, Einkommensstruktur, sind ja die Wähler der Grünen und FDP sich extrem nah. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Die Linken zerlegen sich vollkommen mittlerweile, die natürlich auch die große Partei der Umverteilung waren oder wollten, ne? Aber mittlerweile nur noch die Partei sind, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Wird das mit der Umverteilung oder das jetzt, wie du beim letzten Mal gesagt hast, die Quanz jedes Jahr 800-900 Millionen an Dividendenausschüttung alleine, und das kommt ja nur zu ihrem Vermögen dazu. Also es ist natürlich so, dass wir zu guter Letzt, wenn wir nicht in einem gesellschaftlichen Chaos enden wollen und die Probleme, die wir tatsächlich auf diesem Planeten haben, angehen wollen, dann müssen die große Vermögen haben, deutlich abgeben. Period. Also das ist einfach so. Daran geht kein Weg vorbei, weil wenn die all ihre Vermögen behalten, werden wir bankrott gehen und dann verlieren alle alles, weil eben die Inflation, wie wir eben schon gesagt haben, du musst ja nur 10 Jahre lang 10% Inflation haben, dann ist dein Geld weg. Also ich meine, das ist ja dieses, da musst du eben nur eins und eins zusammenzählen, ja, also dann kannst du eben von 30.000 oder 40.000 im Jahr netto sozusagen, kann dann tatsächlich niemand mehr leben. Also wenn nächstes Jahr nochmal so ein Preisschub kommt von 10% wie dieses Jahr auf Lebensmittel, dann werden die Leute wirklich stehen an der Tafel.
Stell dir mal vor, dann müssen wir wieder arbeiten. Essen. Wir müssen wieder arbeiten.
Ja, du arbeitest ja schon. Also,
ja. Das macht Spaß. Ja. Das ist schön, ja.
Aber bevor ich zu Amnesty International wechsle, will ich kurz mal zu Fußball nochmal kommen. Der Haaland hat nämlich 2 Tore gemacht für Manchester City. Und
haben die gewonnen? Ich habe jetzt nicht.
Ja, die haben 2-1 gewonnen. Und er hat beide Tore gemacht. Und der Timo Werner kommt zurück nach Leipzig anscheinend. Köln hat gegen Schalke 3-1 gewonnen. Leverkusen, dein toller Verein, hat schon wieder 1-0 verloren. Er ist im Pokal.
Wer wird deutscher Meister? HSV. Ja, das wird auch nicht
passieren. Und wie ist eigentlich gestern? Ich habe fast alles geguckt. Natürlich hat Gladbach gewonnen. Erst 9-1 im Pokal und dann natürlich auch. Und dann, wie hat denn Union gegen Hertha gespielt gestern?
3-1.
3-1 für Union, oder was?
Ja. Hertha schon wieder, habe ich heute ein schönes Video gesehen, zeigt den Magath, wie er auf sein Handy guckt und auf der anderen Seite des Handy-Display Bobic ruft an.
Ja, sag weiter.
Ja, Bayern hat in 2 Pflichtspielen im Supercup gegen Leipzig und gegen den Europapokalgewinner Eintracht Frankfurt 10 Tore geschossen. Ja. Und weil ja Lewandowski fehlt, hat man gedacht, die schießen jetzt erstmal überhaupt keine Tore mehr. Ganz im Gegenteil, es ist eine Erlösung für den Verein. Also jetzt nicht eine Erlösung, dass man Lewandowski verliert, aber es ist eine Möglichkeit für Nagelsmann, natürlich ein Spielsystem nochmal so variantenreich aufzuziehen, wenn er die 20 besten Fußballer Deutschlands in einer Truppe hat, dann kann er halt auch mal ausprobieren. Lewandowski war halt nur in die Spitze zu schicken oder per Flanken, also wie man Stürmer halt so bedient, ja, war halt der beste Stürmer der Welt und jetzt kann halt jeder mal ein Tor schießen. Und
der Mané ist auch gut, der hat sich sehr gut eingesetzt.
Wir müssen einfach aufhören, in diesen Kategorien Bundesliga zu denken, sondern die sollten in eine eigene Liga gehen und dann irgendwie eine zweite Mannschaft, so wie im wie jetzt im Amateurfußball, im ehemaligen, also dritte Liga, gibt's ja auch zweite Mannschaft von Bundesligisten. So wird das irgendwann in der Bundesliga auch aussehen. Es ist einfach so nicht mehr haltbar. Ich gucke mir sowas sowieso nicht mehr an. Ich habe auch gestern die Sportschau nicht geguckt.
Aber wir haben eben nur einen Bayern.
Ich bin es
satt. Wir haben eben nicht wie Barcelona und Madrid, die noch mithalten können. Ja? Du hast eben in Deutschland dann tatsächlich quasi Bayern, die du aus der Bundesliga quasi entfernen musst, die dann eben nur noch Champions League spielen. Ja, die haben auch dieses Jahr, also ich sag, wenn die den Timo Werner gekauft hätten oder jetzt den Ronaldo einfach noch kaufen, glaube ich, werden die Champions League-Sieger. Ich glaube, dass der Sturm, wie er jetzt ist, wirkt natürlich so, als ob jeder mal beim bunten Scheibenschießen treffen kann. Ich glaube aber, dass die noch einen überragenden Stürmer brauchen. Oder für die Abwehr den Rüdiger kaufen noch, Antonio Rüdiger. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, Bayern hat Geld und die wollen jetzt wirklich die Champions League gewinnen, dann müssen sie noch einen holen. Ist meine persönliche Meinung. Aber es kann auch, wie es jetzt ist, wenn die Stimmung da ist, kann es auch so reichen. Wobei man eben noch nicht die Abwehr gesehen hat, was die wirklich bringen kann, wenn sie unter Druck geraten. Kommen wir nun mal. Bisher ist ja gar kein Druck da. Das ändert sich natürlich, wenn sie auf einmal dann gegen Liverpool spielen, Manchester City und Co. Dann sieht die Sache anders aus. Oder gegen Gladbach, wo sie jedes Jahr verlieren. Also das kann ja auch durchaus passieren. Ja, den Gladbacher Trainer hatte ich noch nie vorher gesehen. Ich war komplett überrascht. Als ich in Mallorca im Hotelzimmer lag und dachte, was ist das denn? Da habe ich sogar nicht mitgekriegt, dass die einen neuen Trainer haben. Also ich wusste, dass der Trainer weg ist, aber ich wusste nicht, wer der neue Trainer ist. Aber wie gesagt, es ist ein Saisonstart. Jetzt kann man mal wieder ein bisschen Fußball gucken, auch wenn du mal sagst, du guckst es nicht, du bist ja dann trotzdem gut informiert. Du liest dann eben.
Ich hab gestern tatsächlich geguckt, doch. Ich gebe es zu. Ja. Ich sage immer nur, ich guck's nicht. Ich werde wahrscheinlich auch mich wegschließen bei der Fußball-WM und guck dann heimlich doch in Katar. Ja. Aber ich, Dr. Daniel Farke, dein Gladbacher Trainer, der war ja in England, deswegen kennen wir ja nicht alle. Der war, ich glaube, die zweite Liga hat er trainiert, war ganz erfolgreich, ja. Und mehr kriegen wir dann auch nicht mehr. Wir kriegen dann Zweitligatrainer oder unteres Drittel aus der Premier League und mehr ist nicht drin. Wir sind einfach als Land abgehängt in allen möglichen Varianten. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Ich habe ja früher immer gesagt, schon vor 10 Jahren habe ich gesagt, wir leben als Viren und Bakterien in einem toten Walfisch, der lange am Strand liegt. Und wenn wir die Sonne sehen, dann haben wir verloren. Und ich glaube, wir sind gerade dabei, die letzte Fettschicht zu durchfressen.
Obwohl, die habe ich immer Lorca gesehen, die letzte Fettschicht. Am Frühstücksbuffet oder am Abendbuffet. Das ist auch immer so eine Sache. Ne? Man sitzt dann da und denkt, ich bin ja leider manisch-depressiv, wenn ich dann so sitze da. Die Familie total happy an der Party. Und ich denke nur, was für eine enormste sozusagen Perversion. Ne, was die Leute sich auf, ich lade mir das auf, Bessie, komm mal her, jetzt freut sich das so gefreut, dass ich wieder hier bin, komm mal her.
Wo war die eigentlich?
Ja, ich habe ja eine Bekannte, die hat auch einen Hund, die wohnt dann hier.
Also.
Ne, die kommt dann hier hin und wohnt dann einfach mit den Hunden hier. Die war ja noch nicht so oft hier alleine, aber dann ist die in ihrer vertrauten Umgebung und so weiter. Ja, aber es ist am Mieten, warte mal, ich lasse mal ganz kurz hier aus der Tür.
Ich bin ja auch Hundebesitzer. Fiete heißt ja jetzt Fittje. Fittje deswegen, weil eine Freundin von mir geschrieben hat, liebe Hörer, er kommt jetzt gleich wieder.
Psst, da bin ich wieder.
Aber was die
wegschmeißen,
Moment, hör mir ganz zu. Ich habe den Hörern gerade in deiner Abwesenheit erzählt, dass ich auch einen Hund habe, einen Pudel.
Ja, wieso hast du den umbenannt?
Der Fiete heißt ja jetzt Fittje heißt, weil eine Freundin von mir hat geschrieben, Grüß auch an Fittje. Ja?
Und da fand's auch besser.
Die ist der Überzeugung und auch der Meinung, dass man hier oben diesen Namen so schreibt. Fittje, wie Flittchen, ja. Und dann heißt mein Fiete jetzt eben Fittje. Aber weil du das eben sagtest, du gibst deinen Hund weg. Ich habe diese, ich bin ja jetzt im Hotel in Hamburg, wenn ich bei Maxdome bin. Und dann sind wir wirklich Tag und Nacht zusammen. Wir sind wie ein Herz und eine Seele, Arsch und Eimer. Aber zum Frühstück erlaube ich mir alleine zu gehen. Aber es bricht mir fast das Herz. Diese 20 Minuten alleine ohne meinen Hund kann ich kaum
ertragen. Das Hotelzimmer denkt, er hat mich endgültig zurückgelassen.
Der sitzt dann da und sagt, bist schon wieder da? Ich wollte hier eigentlich gerade mal ein bisschen was das Bett machen. Nee, es geht ihm wirklich sensationell, unheimlich gut. Es tut ihm gut, ist ein toller Bürohund. Ich bin so glücklich. Man weiß es ja nicht. Hält er das durch? Will er das überhaupt? Aber wir wohnen da so gut und wir sind dann da am Elbufer und an diesem Park da oben, an der Elbchaussee. So viele Hunde, mit denen der dann mittags spielen kann.
Da gibt ja, aber zum Beispiel in Mallorca, das hast du bestimmt auch gemerkt, wenn du so rumfährst, da sind ja nirgendwo Hunde.
Ja.
Da sind also die ganzen Hotels, die ganzen Strände sind komplett hundefrei. Also das heißt, menschenverachtende Hundehasser haben da alle, ja, die Dünen, ne, die scheißen sich so ein, dass da mal aus Versehen irgendein Tier einen Haufen machen könnte, dass die quasi komplette Hundeverbote überall haben. Ne, und aber wie gesagt, ich war mit dem Satz noch nicht fertig, aber was die Leute sich aufladen, was da auf diesen Tischen dann da steht, wenn die Leute aufstehen und gehen aufs Zimmer, was die nicht gegessen haben. Ne? Und das ist eben die Leute, da, unter den Umständen müssen wir sagen, ja, die haben sie immer noch nicht begriffen. Da ist die Inflation noch zu niedrig, da sind die Preise noch zu niedrig, bis die endlich mal begreifen, dass man sich nicht vier Brötchen schmiert und dann zwei wegschmeißt. Ne? Ja. Und dann noch, was weiß ich, ja. Und das ist einfach, und dann nehme ich auch hier meine Kinder hier nicht aus, ne? Den habe ich auch jeden Tag. Ich so, was machst du denn da? Bringst du da drei Schokopfannekuchen so zusammengefaltet, ja? Also ich so, hör mal, willst du direkt hier auf Insulin und Blutwäsche? Das ist unglaublich. Die musst du stoppen. Da musst du wirklich sagen, jetzt endgültig Feierabend. Ey, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und das ist die Gier, ne? Also, aber das ist ja bei allen so. Das ist unglaublich, was man da an Geld sparen könnte, wenn man das ein bisschen rationalisiert oder ein bisschen auf die Vernunft der Leute. Ja, aber das ist ja bei allen All-You-Can-Eat-Buffets und Frühstücksbuffets und so weiter, in jedem Hotel, also bei vielen, außer so Business-Hotels, da ist immer, die Leute sind nicht so bescheuert, die essen wirklich nur, was sie dann auch essen.
Ja.
Ne, und laden sich nicht 20 Dinger hin und hören dann sozusagen auf. Was sagst du denn eigentlich zu Nico Schulz? Hast du das gelesen?
Ja, der hat seiner Frau
in Bord getreten.
Ja.
Die schwanger ist.
Ach
oder?
So.
Das ja, nicht. Doch, die ist schwanger, wollte das Baby töten. Da gibt es ja jetzt staatsanwaltliche Ermittlungen, Hausdurchsuchungen und alles. Ich meine, das kann ja nicht wahr sein.
Das ist ja wohl Mordversuch dann, ne?
Ja, in den USA wäre das ja Mordversuch. Hier weiß ich nicht, ab wann von Schwangerschaft.
Naja, du darfst abtreiben bis zum vierten Monat, dann würde ich sagen, ab dem vierten Monat ist es Leben anerkannterweise. Und wenn du Leben absichtlich und aus niederen Beweggründen, heißt das ja dann so schön, versuchst zu beenden, dann könnte das als Mordversuch gelten, ja, würde ich schon
aber
sagen.
Aber die können die ja nicht mehr, die können den ja nicht mehr weiterspielen lassen. Also, nee, oder du kriegst das komplett entlastet, diese Situation, was ich nicht weiß, wie das gehen sollte, weil anscheinend hat ja die Freundin angerufen. Sonst gäbe es ja keine Hausdurchsuchung und so.
Naja, wenn wir jetzt schon darüber hier reden, in diesem Podcast, ist die soziale Erledigung eigentlich auch damit bewerkstelligt. Also, der kann sich ja jetzt nicht mehr sehen lassen. Er ist jetzt der schwangere Bauchtreter.
Genau.
Und deswegen ist er auch so schlecht geworden. Sind,
dass jeder, was?
Deswegen ist er auch so schlecht geworden. Der hat ja eine sehr verheißungsvollen Karrierestart gehabt.
Stimmt, war Nationalspieler auch.
In den letzten 2 Jahren total abgekackt.
Ja, richtig.
Ja, nicht alle können mit dem Druck umgehen, kann man jetzt sagen. Ne?
So, Amnesty International.
Da bringe
ich dich nämlich jetzt so schön in die Bredouille mit.
Nee, also, ich weiß genau, was du sagen willst. Die ukrainische Amnesty-Chefin ist zurückgetreten, weil Amnesty International über Kriegsverbrechen der ukrainischen Soldaten berichtet hat und sie darüber so empört ist, dass die Kontextlosigkeit und scheinbare Neutralität der Amnesty International landen, denen allerdings auch Unterwanderung von Moskau unterstellt wird, was mich zu Alice Weidel bringt, die heute Abend in Berlin direkt ihr Interview gegeben hat. Das hast du nicht gesehen, weil du noch im Flieger saßt. Aber ich bin empört über die journalistische Leistung der Frau Banerjee, der neue Shootingstar des ZDF im politischen Bereich. Die hat diese Frau quasi wachsen lassen im Ansehen, weil sie keine gute Interviewtechnik angesetzt hat, weil sie nur durcheinander geredet haben und jedes Mal irgendwie du den Eindruck hast, jetzt lass die Frau doch mal reden und dann gewann diese schrecklichste aller Frauen auf dieser Erde, Alice Weidel, auch noch an Sympathien bei dem einen oder anderen und nur durch diese Frau vom ZDF und das ist furchtbar.
Ja, aber mit Amnesty International müssen wir ja
genau.
Ja,
so. Bitte.
Es kann ja eben nicht sein, dass, also vor dieser Meldung hatte ich, glaube ich, die ganze Welt, also jedenfalls ich, von Amnesty International eine hohe Meinung, die gehen in Krisengebiete, die checken Menschenrechtsverletzungen aus. Und diese Meinung ändere ich jetzt nicht, nur weil die auch über Menschenrechtsverletzungen der Ukraine berichtet haben. So, stattdessen wir sind doch mittlerweile in dieser Vogue-Culture. So weit, dass wenn da was rauskommt bei Amnesty International, was den Leuten nicht passt, ist auf einmal Amnesty International auch noch scheiße. Als nächstes ist dann Greenpeace, sagen irgendwas, ja, was weiß ich, die ukrainischen Weizentanker haben 3 Blauwale überfallen. Die Arschlöcher von Greenpeace sollen die Fresse haben. Also ich meine, diese Gesellschaften sind doch da, um eine losgelöst von Regierungen und auch losgelöst von Presse Hintergrundarbeit zu leisten und zu recherchieren. Und die waren ja der Meinung, wenn man sich den Sachverhalt einfach mal anguckt, dass die Ukrainer Zivilisten in Gefahr gebracht haben, weil sie quasi in Wohngebieten sich verschanzt haben, verteidigt haben, militärische Stützpunkte gemacht haben. Und das ist natürlich aus der ukrainischen Perspektive logisch. Also Krieg ist Krieg. Ne? Also die denken ja nicht, wir gehen schön, was weiß ich, auf den freien Ackerfläche, wo uns jede Drohne sehen kann, damit die Russen uns mit einer weitreichenden Rakete, weil die Russen schießen ja 5000 Raketen jeden Tag ab auf die Ukrainer, platt machen. Daher ist natürlich das quasi strategische Verstecken in zivilen Gebäuden kriegstaktisch richtig. So, aber dass das natürlich Zivilisten gefährdet, ist natürlich leider auch wahr.
Ja, genau.
Also, ja, genau. Und deshalb weiß ich gar nicht, wieso sich so über diese Amnesty International Sache so aufgeregt wurde, als ob die jetzt im Sinne von Putin argumentieren. Das ist, also ich hasse das, dass
ja,
alles
aber
so
du,
wertend. Es wird alles sofort bewertet.
Moment. Aber es gibt unterschiedliche Driver Seats in dieser. Du bist eher im Zuschauer Seat und sitzt in deiner schlossartigen Anwesenheit.
Du mit der Hörwald-Schlossartigen Anwesenheit.
Deswegen, das passt so gar nicht dieses Surrounding in der All-You-Can-Eat-Area. Aber ist ein anderes. Das hat die ukrainische Amnesty-Vertreterin übel genommen, dass eine Organisation es so betrachtet, so neutral betrachtet, wie du es darstellst. Das stimmt. Die Ukraine wird aber angegriffen als einziges Land von denen, die uns nahe sind im Moment, und zwar todbringend. Also du bist bedroht an Leib und Leben und du erlebst, wie deine Mitbürger umgebracht werden. Deswegen ist die Sensibilität da ganz sicher eine andere, als wenn man wie wir im Trockenen sitzen und eigentlich es nur beurteilen müssen. Amnesty International hat eine neutrale Haltung einzunehmen. Wenn sie das immer konnten, ist das sehr, sehr gut. Wenn sie das immer getan haben, ist das auch sehr, sehr gut. Es gibt aber viele, die natürlich auch sagen, es gibt auch einen ideologischen Hintergrund bei Amnesty International. Das sind Zweifel besser als die meisten anderen, aber trotzdem sind die nicht frei von Kritikfähigkeit und Kritikbeurteilung. Die Wahrheit ist auch, dass die ukrainischen Soldaten genauso Menschen sind wie die russischen Soldaten, die in Extremsituationen zu extremen Handlungen neigen können und dass es dann eben auch von ukrainischer Seite Fehlverhalten geben kann. Und das muss genauso angeprangert werden, weil es da keine zwei unterschiedlichen Gewichtungen geben kann. So, wenn aber das Fehlverhalten darin liegt, dass die Soldaten Unterschlupf suchen, um schlichtweg sich auszuruhen, um Kleidung zu wechseln, um zu kochen, um zu schlafen. Und das sind nun mal halt dann Schulen und Gemeindehäuser, wo andere Menschen auch leben. Dann, und das, so habe ich die Kritik verstanden, sollte die Ukraine nicht sagen, die Russen greifen Schulen an, wo Soldaten drin schlafen. Weil das ist dann nur die Hälfte der Wahrheit. Und das aufzuklären, ist vielleicht nicht mal nötig, weil man es eigentlich ja denken kann, aber mal eine Organisation wie Amnesty International nicht übel zu nehmen. Wenn die Ukraine-Vertreterin von Amnesty zurücktritt, dann hat das was mit dieser Sensibilität zu tun. Sie will sich damit nicht gleich machen und sie will vielleicht auch in ihrem eigenen Land nicht weiteren Anfeindungen ausgesetzt sein. Das könnte ja auch sein, das weiß man ja nicht so ganz genau.
Ja, ich habe, was ich interessant fand, diese Woche, übrigens Amnesty hält ja an dem Bericht fest, sagt aber, sie bedauern diese Folgen dieses Berichtes, was ja immer positiv ist, dass noch viel mehr, sind jetzt 5-6 Frachter raus mit dem Weizen, ja, das ist ja schon mal sehr positiv.
Mit Mais, das ist ja das Problem.
Oder Mais,
Nee, das ist aber ein Unterschied, weil die, gerade die Libanesen diese Woche habe ich gesehen, die haben gesagt, was sollen wir mit Mais? Unser Fladenbrot ist aus Weizen. Also.
Na gut, dann müssen wir Mais essen jetzt. Irgendwas muss. Wenn sie stattdessen verhungern, glaube ich, dann nehmen sie alles, was am Schluss da ist. Aber der Weizen kommt wohl als nächstes, ne? Nehme ich an. Also die müssen ja auch rausschippern, was zuerst schlecht wird.
Ich weiß es nicht.
Ja, so. Und ich fand es nur interessant, im Heute-Journal war doch so ein Militärhistoriker diese Woche, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der einfach mal.
Ich glaube, Neitzel heißt er, der ist auch immer bei Terra X aufgetreten oder bei History.
Ja, er sagt quasi, er sieht jetzt nicht irgendeine Einigung dieses Jahr in dem Krieg.
Nee,
das ist ja die Kurzzusammenfassung. Er sagt, beide Länder glauben im Moment noch, dass die militärische Auseinandersetzung ihnen Vorteile bringt, anstatt jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Also, und er meinte, Frieden kommt natürlich erst, wenn quasi eine Seite verliert oder beide Seiten sich irgendwie denken, es ist jetzt lukrativer, den Schlussstrich zu ziehen. Und da wären wir meilenweit von entfernt, sozusagen. Ja? Es ist eben jetzt wirklich diese Catch-22-Situation, wo man nicht mehr wirklich rauskommt, weil man kann eben den Ukrainern die Waffen nicht streichen, damit sie dann den Krieg verlieren, das wäre vollkommen kontraproduktiv. Andererseits, wenn man sie eben ewig weiter mit Waffen beliefert, werden sie auch ewig weitermachen.
Naja, du, also, es gibt Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situationen. Der Zelensky ist in der schlechtesten Lage, der Putin in der zweitschlechtesten, die Amerikaner in der besten und die Deutschen und Franzosen wollen das Thema aus den Schlagzeilen raushaben. Die Europäische Union ist praktisch gar nicht mehr existent. Die Engländer haben sich abgemeldet, die haben nicht mal mehr einen Premierminister. Italien hat keinen Premierminister. Die Franzosen haben einen machtlosen Premierminister. Wenn ich dieses Warburg-Bank-Ding mir anschaue, haben wir bald auch keinen Kanzler. Wir sind raus. Wir sind raus, weil wir uns selber zerlegen. Wir sind nur an unseren eigenen Interessen interessiert. Du musst dir mal überlegen, dir fliegen die Bomben um den Kopf und der Herr Scholz gibt 47 Millionen frei für die Warburg Bank. Das sind weit auseinanderliegende Welten. Ja? Und uns fehlen die integren Leute. Das ist so ein bisschen dadurch entstanden, das hast du ja diese Woche gesehen, dass die CDU jetzt wieder bei 28% liegt, 10% vor der SPD. Die waren gleich auf, 10% vor der SPD in Meinungsumfragen, mit Super-Zombies wie Söder und Merz. Also komplett Leute von gestern, die haben gar nichts für die Zukunft im Petto, gar nichts. Die stehen vor stillgelegten Atomkraftwerken und reden irgendwas, ja, ziehen sich so einen weißen Anzug an. Das ist alles nur Geblase von jetzt auf gleich und es ist nur reine Oppositionsarbeit. Wenn die dran kämen, dann könnten wir sofort die Lichter ausmachen, dann wär's vorbei. Ja, die würden sich nicht mal anstrengen, dass irgendwas anders wird. Dann muss alles so bleiben.
Das glaube ich auch nicht. Die würden genau das machen, was jetzt gerade passiert.
Katastrophal.
Ja, also machen wir doch mal.
Kann nur noch mal sagen, hier diese wunderbare Frau Baerbock, die macht einen guten Eindruck. Der Herr Habeck macht auch immer noch einen guten Eindruck. Der Herr Lindner ist wirklich einer der schwächsten Politiker, die wir jemals in der Bundesrepublik Deutschland in Ämtern hatten. Und wir hatten Schwache. Aber der ist wirklich, der hat ja gar nichts auf der Pfanne. Da ist nicht ein Gedanke, der übertragen bleibt. Nichts. Nichts, da kommt überhaupt nichts. Das ist ja, das 9-Euro-Ticket wird pauschal abgelehnt. Es wird pauschal abgelehnt, dass wir wohlhabenden Menschen ihre Autos finanzieren. Ja, ist ja nach wie vor die Dienstwagenbesteuerung. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Der liberale Frank Schäffler hat die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das hat nicht mal die AfD bisher gefordert. Ja. Die Abschaffung. Ich meine, das Gegenteil von Liberalität ist die Abschaffung. Das ist so ein Dreckhaufen, diese FDP-Partei. Es ist so eine Resterampe, zusammengekehrte Müllhaufen, die aus dem Übrigbleibsel nach dem Westerwelle-Tod, die haben sich wieder so reingerobbt in den Bundestag und jetzt sitzen diese Spackos in der Regierung. Es ist nicht zu glauben. Ich nehme das Spacko wieder zurück, weil es wahrscheinlich irgendwie mit einer Körperbehinderung, nein, will ich alles gar nicht, ist aber abwertend gemeint gegenüber den beteiligten Personen. Vielen Dank auf
Wiedersehen. Ja, aber da können wir direkt weiterreden über Buschmann und Lauterbach,
ja.
Die ja auch sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, nee, in ihrem 2 Monate langen Streit, um dann eine Scheiße zu beschließen, die sie sich auch ersatzlos hätten schenken können. Ja. Ja? Was ich allerdings eine bodenlose Frechheit finde, ist tatsächlich, dass die allen erst wieder ankommen mit Masken im Supermarkt. Masken im Restaurant, wenn man sich die 4. Impfung nicht geben will.
Wenn du hingehst, also wenn du reingehst ins Restaurant, wenn du dich hinsetzt, kannst du genau die Maske absetzen. Ja. Wenn du kacken gehst, musst du wieder aufsetzen. Ja. Beim Kacken kannst du wieder absetzen und machen. Und wenn du dann zurückgehst, musst du wieder aufsetzen. Wenn du dich hinsetzt, musst du
so. Also, ja. Flughafen Mallorca, heute Nachmittag. Wir saßen im McDonald's 1 Stunde. Ja, weißt du, was er da bei McDonald's, also im Flughafen Mallorca, da sind 1000 Leute, 1000 Sitze. Da war es wie auf dem Oktoberfest zu Hochzeiten. Da sitzt du da ohne Maske und frisst. So, dann
und gehst haben
du
alle Laila gesungen.
Genau, dann gehst du in den Flieger, da musst du eine Maske aufziehen. Und genauso dämlich ist Lauterbachs Gesabbel mit, genau wie du sagst, also diese Maßnahmen sind einfach kompletter Blödsinn aus. Wie können wir irgendwie so tun, als ob wir doch noch irgendwelche Maßnahmen erlassen? Aber gleichzeitig natürlich die Freiheit darf jetzt auch nicht mehr gefährdet werden. Ja, so. Und ich glaube, dass es keinem wehtut, im Supermarkt eine Maske weiter anzuziehen, als Beispiel. Ja, aber was wir haben, also auch die Zahlen sind ja glasklar, eine Durchseuchung in ganz Europa, auf der ganzen Welt findet statt. Die ganze Zeit schon seit Monaten, wenn 40
muss Millionen auch Deutsche, stattfinden, genau, weil sonst kriegst du die nie unter Kontrolle.
Ich kenne zig Leute, die sind 3-mal geimpft, hatten 2-mal Corona. Ja, zig Leute. Und von daher ist dieser, was der Lauterbach da jetzt versucht mit diesem Zwang zur vierten Impfung, damit wird er keinerlei Erfolg haben. Null. Ne? Ich lasse mich nicht mehr impfen. Ich bin dreimal geimpft, es ist vorbei. Es interessiert mich nicht mehr. Ja, ich lasse mir doch nicht noch, was weiß ich, eine Impfung geben und auf einmal werde ich durch die Impfung krank. Ja, also ich hatte 100% auch schon zweimal Corona und habe fast nichts gemerkt. Oder einmal habe ich gedacht, ich hatte Grippe und wirklich was Corona. Ich halte das für einen Witz, dass wir eine Impfpflicht nach wie vor hier überhaupt diskutieren. Es hat sich ganz klar, dass das Virus hat sich entwickelt. Und zwar zu einem, wenn du den Todesraten dir mal genau anguckst, reden wir hier zu einem Grippevirus-Todesratenlevel.
Letztes Jahr im März habe ich gesagt, das Virus muss zurück ins Regal und dazu gehört eben auch, und wir sind eben keine Corona-Leugner, wir sind keine Relativierer, sondern wir sagen einfach, zur Normalität gehört auch, dass uns auffallen sollte, dass wir nur einen SARS-CoV-Erreger identifizieren und ständig messen und alles andere nicht. Und das ist falsch und das muss jetzt aufhören. Und auch wenn viele Leute immer noch viel Geld damit verdienen, wir müssen jetzt aufhören damit, das für wichtig zu halten. Genau. Es sei denn, das ist scheiße, was ich hier erzähle, und wir müssen da anders drüber reden, weil wieder was Neues kommt. Dann müssen wir, es kommt auch was Neues.
Nee, wenn der Virus sich wieder verschärft mit einer höheren Todesrate und Intensivstationen sind tausende von Leuten, dann ist eine andere Situation. Im Moment sieht es ja eher aus, als ob der Virus sich sozusagen wegdimmt, langsam aber sicher, als einer von vielen Grippeviren, die einfach da weiter...
Es können übrigens auch, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, ich habe nämlich diese Woche die Tochter vom Bauern zum Arzt gefahren, weil der Bauer selber Corona hatte und nicht zum Arzt konnte, die mit einer Bakterienerkrankung aus dem Urlaub wiederkam. Es können auch Bakterien mehr als tödlich sein.
Genau.
Und die können auch ansteckend sein.
Alles kann passieren. Ja. Ja, so ja. Auch, dass Donald Trump seine Frau Ivana auf dem Golfplatz beerdigt. Das war eine der besten Stories der letzten 10 Jahre, weil ich wusste gar nicht, dass das geht. Also wie kannst du denn?
In Amerika kannst du alles
machen. Also zuerst mal, wo ist Ivanas Familie? Die anderen, also hat die irgendwelche anderen Verwandten noch, die da hätten sagen können, also mal hast du den Arsch auf?
Die also ich meine.
Und aber irgendwie ist das ein Immobiliendeal oder da hat er was davon. Der hat irgendeinen finanziellen Vorteil davon, wenn er die da beerdigt. Dann kann er vielleicht seinen ganzen Golfplatz absetzen. Als Beerdigungsinstitut oder irgendwie
so. Friedhof, ja.
Ja, geil. Ich weiß es auch nicht, aber das fand ich sagenhaft. Also verschacht mit so einem Mini-Grabstein hat er keine 2,50 Euro für ausgegeben. Und ich finde das unglaublich. Und dann war er da auch noch bei diesem US-konservativen Treffen CPAC, wo auch der Orban war. Und hat, das war eben auch im Spiegel schon der Bericht, hat auch nur Scheiße gelabert.
Kein gesundes Essen,
ungesund. Ich habe es gerade angeklickt.
Liebe Zuhörer, der liebe Uwe, der erkennt, der weiß immer noch nicht, wie diese neuen Medien funktionieren. Da kommt immer so eine Werbung vorne. Ja, weil er ist halt kein Zahler bei der Bild, weil ich weiß doch genau, du hast wieder bei Bild geguckt, oder?
Nein, ich habe jetzt im Spiegel Online hier. So.
Genau, bei Spiegel Online ist übrigens das Bild für Leute mit einer Gehirnzelle.
So ist es. Es ist nur auf jeden Fall so, dass er eben überall rumläuft. Die Republikanische Partei ist nicht gespalten, sondern ist 75-25 pro Trump, dass er wieder antritt. Der DeSantis aus Miami hat einfach diese Unterstützung nicht, die der Trump hat. Ja, also alle Medien werden pausenlos über ihn berichten. Er kriegt wieder die maximale Screentime. Das hat ihm ja auch enormst geholfen mit Hillary Clinton. Auch wenn alle immer gesagt haben, er wird ja nur fertig gemacht in den Medien, aber er war die ganze Zeit da. Ne? Und dann haben die Leute gedacht, ja gut, wenn ich einen 24 Stunden lang bei CNN sehe, die sagen, er ist der größte Witzveranstaltung aller Zeiten, werde ich ihn trotzdem. So, und das ist die Midterms kommen ja bald in den USA und mir schwant nach wie vor Böses. Die Demokraten glauben ja, sie können diese Midterms gewinnen, weil die amerikanische Bevölkerung pro Abtreibung ist.
Ja, ja, ja.
Ne? So. Ja, ja. Und die glauben, jetzt haben sie sozusagen, weil die Republikaner so diese Mega-Abtreibung-Scheiße da mit dem Supreme Court durchgesetzt haben, dass man überhaupt nicht mehr abtreiben darf, selbst die Pille danach wollen sie verbieten. Dann ist es natürlich so, dass da die Mehrheit der Bevölkerung natürlich nicht dafür ist. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem will. Da sind eben diese anderen Sachen. Biden ist zu alt, die Demokraten sind Versager, das ist alles, die wollen nur Cancel Culture, Woke Culture, die wollen aus deinen Kindern Transvestiten und Transgender machen. Das ist doch, was die Republikaner den Demokraten aufs Brot schmieren, und da haben die wiederum die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Der Ukraine-Krieg hätte nie stattgefunden, wenn die Republikaner an der Regierung gewesen wären. Und.
Wer weiß das schon?
Da weiß man. Ja gut, wenn der Trump dran gewesen wäre, hätte der Ukraine-Krieg auch nicht stattgefunden. Weil der dem Putin einfach alles gegeben hätte, was er wollte. Der hätte dem versprochen, na klar gibt es keine Osterweiterung mehr. Was interessieren uns die Dinge? Und also wie auch immer. Ja.
Vielleicht hat er auch recht. Man weiß es gar nicht.
Im Nachhinein.
Man weiß es gar nicht. Ja. Man ist, oh liebe Hörer, bitte cancelt uns. Bitte macht einen Shitstorm oder sonst irgendwas.
Britney Griner, 9 Jahre Haft.
Ja, das ist doch alles geistesgestört. Das ist, also die ist aber nächstes Jahr natürlich, zu Weihnachten kommt die frei.
Aber erst nächstes Jahr?
Nee, dieses Jahr. Diese Rituale, die müssen sein. Ich habe übrigens jetzt während der Zeit, wo wir das jetzt hier nach einer Stunde beenden, einen Bio-Wein aus Deutschland getrunken, und ich suche noch das Herkunftsgebiet. Das ist also super Plörre. Landwein heißt der. Landwein vom Rhein habe ich in meinem Bioladen gekauft. Hat 10,5% Alkoholvolumen. Ja, also gar
nichts. Fast nichts.
Wunderbar leichter Traubensaft. Ganz, ganz wunderbar. Du düselst so leicht vor dich hin. Du kannst eine ganze Flasche trinken und fühlst dich überhaupt nicht so angefasst. Und hat aber kein Herkunftsgebiet. Also mehr als Rhein habe ich nicht rausgefunden. Ist aber Bio. Und in meinem Loseladen gekauft. Und ich habe jetzt eben 12 Flaschen geordert während dieser Sendung. Weil das so leckerer, das ist wirklich leckerer Wein. Ja, und wir haben heute neue Gäste bekommen. Heute war Großkampftag, weil gestern war meine Frau nämlich beim Stadtfest in Husum und hat sich leicht einen reingestellt. Und heute Morgen mussten wir dann das Ferienhaus putzen, weil nämlich Aussteller aus Husum bei uns zu Gast waren, und die sind erst heute Morgen gefahren, und heute Abend sind dann schon neue Gäste aus Berlin für 14 Tage mit Kind gekommen, und ganz wunderbare Leute, und die freuen sich total hier zu sein, und da macht das Leben wirklich Spaß. Morgen kriege ich neue Gaubenfenster. Ich habe ja hier so ein Reetdachhaus, und da sind so Gauben eingelassen, und die sind jetzt so 40 Jahre alt, da kommen jetzt mal neue rein, und es geht also alles voran. Am Dienstagmorgen um 7:30 fahre ich wieder nach Hamburg, an die Elbe, haben ein wunderbares Büro da, wunderbare Kollegen, und mein lieber Hund kommt wieder mit, und dann melden wir uns nächste Woche wieder. Du hast heute sehr wenig geredet.
Ja, ich muss sagen, du hörst ja gar nicht auf. Also zuallererst mal, Wein mit 10,5 Alkohol ist die letzte Plürre. Ja, dann weiß ich, dass ich den nicht trinken könnte.
Sehr lecker.
Aber ich muss sagen, die spanischen Weine in den Restaurants da auch, auf Mallorca, auch mallorquische Weine, sind sehr gut.
Ja.
Ja, also so, also diese ganzen, also von verschiedenen Riojan, Tempranillo und so weiter. Also ich habe da auch von 7 Tagen 5 haben wir jeweils eine Flasche getrunken. 2 habe ich mal ohne Alkohol gemacht. Aber jede verschiedene Flasche, auch in Restaurants, da können sich hier die Restaurants mal einen von abschneiden, sehr preiswert. Da kannst du dir für 25 € im Restaurant eine Flasche bestellen. Da musst du in Deutschland 60-70 € hinlegen, um einen vergleichbaren Rotwein zu trinken. Und da haben die anscheinend relativ wenig Aufschlag gemacht.
Ja.
Also fand ich super. Das wollte ich nur sagen. Und zu guter Letzt, Medvedev, der russische Ex-Präsident, hat getwittert: Es gibt noch adäquate Leute im Westen. Pink Floyd forever. Weil nämlich Roger Waters bei dem Konzert gesagt hat, wenn Biden wollte, wäre der Krieg morgen beendet.
Aha.
So, das hat Roger Waters gesagt. Und so ganz Unrecht hatte Roger Waters damit ja auch nicht.
Ja, genau. Aber er könnte auch sagen, wenn Biden Trump wäre.
Ja, genau.
Ja.
Naja. Ne? Also, naja. Gut, dann sage ich mal, The Wall, wie war der Spruch nochmal von
We don't need no education.
Und dann?
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave us kitsch alone. Kitsch alone, kitchen alone.
Genau, also du bist viel besser mit solchen Sachen vom Erinnern, muss ich sagen. Ich bin so scheiße.
Dip, do, 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 ba, ba, da, ba, da, ba, da.
Also, dann hört jetzt ruhig, ich muss dann absagen. Dum, dum, dum.
Liebe Freunde, dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Max Dome.
Nix Max Dome. Was ist denn eigentlich? Das hast du am Anfang gar nicht erwähnt. Wie viel Geld kriegen wir denn von unserem Sponsor?
No dark sarcasm.
Zeit, dass ich jetzt hier
in the classroom. Ich habe erstmal beantwortet dem Tariq in London.
Von der Firma.
Zencastr. Dass er uns gerne freigeben kann als potenzieller Partner. Aber Das ist wahrscheinlich ein Rundruf an alle Podcast-Partner von Zencastr. Und bei deinem Englisch?
Hör mal, ich spreche perfekto.
Ja. Du bist grammatikalisch perfekt, aber pronouncing-mäßig?
Ja. Macht doch nichts, wir sind immer jetzt dabei. Naja, gut.
Dann sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir scheißen auf den lieben Gott und haben noch immer Durst.
Das war ein gutes Schlusswort und ich sag dazu tschüss.